wir alle Möglichkeiten haben, aber kränker sind denn je und auch im Mund.
Wo kann man als Zahnarzt vielleicht den Menschen, den Patienten helfen, wirklich gesünder zu werden?
Weil ganz früh auch im Mund stattfindet.
Solange es nicht wehtut, ist es für alle hinlänglich gut. Im Vorhinein kann man fast gar nicht sagen, wie es den Patienten nachher geht.
Der Feind im Mund.
Das ist das Einzige, was ich erlebe. Und auf einmal eben nicht mehr so viele Widerstände hat.
Willkommen zu einer neuen Folge im Halleluja-Podcast. Unsere Mission ist deine Gesundheit. Viel Spaß mit dieser Folge.
Ja, stell dir vor, du hast jahrelang Probleme, Migräne, chronische Schmerzen und keiner findet die Ursache. Und dann gehst du zu deinem Zahnarzt und dann schaut er in den Mund rein und sagt, das liegt dann und oder liegt an dies oder jenem. Darf ich vorstellen, lieber Florian, herzlich willkommen bei uns im Halleluja-Podcast. Schön, dass du hier bist.
Hallo Simon, danke, dass du mich eingeladen hast.
Ja, ich freue mich sehr auf diese Episode, weil jeder hat Zahnarztkorner. Wir haben im Vorgespräch darüber uns unterhalten, keiner assoziiert es mit einem Wellnessurlaub. Und trotzdem kennt jeder so die Storys, boah, ich habe jetzt einen Kleinwagen in meinen Mund rein repariert oder boah, ich muss zum Zahnarzt oder boah, was ist bei dir? Ja, ich war beim Zahnarzt, man sieht es noch. Und trotzdem ist es so ein extrem wichtiger Punkt und ich denke, wir kommen noch auf Zivilisationskrankheiten in einer Zeit, wo wir alle Möglichkeiten haben, aber kränker sind denn je und auch im Mund. Bin ich total gespannt, wie wir da jetzt durchkommen. Florian, an alle, die dich nicht kennen, du bist Zahnarzt in München und bei dir, wie heißt es so schön, du bist ein Zahnarzt, aber einer, dem Löcher gar nicht so wichtig sind. Wie kommt das?
Das stimmt, ja, seltsam, nicht wahr? Also, die Zahnmedizin ist wie alles, wenn man es genau anschaut, ein weites Feld. Und ich finde, dass diese normale Thematik, ich habe ein Loch, ich war beim Zahnarzt, da wurde gebohrt, eine Füllung reingemacht, das ist zum einen hinlänglich bekannt und auch relativ langweilig irgendwann. Und es ist viel spannender, wenn man sich überlegt, wo kann man als Zahnarzt vielleicht den Menschen, den Patienten helfen, wirklich gesünder zu werden. Und deswegen, die Löcher sind da und gibt es, aber eigentlich ist es nicht so spannend.
Du denkst sehr ganzheitlich. Jeder, der auf deiner Webseite war, der wird es recht schnell lesen können. Woher kommt es? Woher ist die Idee? Oder ja, der Ursprung? Was hat die dazu gebracht?
Mein Vater war auch Zahnarzt und der hat in den 80er Jahren schon Amalgamentfernung gemacht und sich in diese Richtung ein bisschen entwickelt. Das aber eher ja, allgemein gehalten und jetzt nicht so ganz dezidiert in die Tiefe gehend als Philosophie vertreten. Und dann habe ich in München eine Praxis übernommen, die auch ein bisschen ganzheitlich schon angehaucht war oder ja, relativ viel über Allergien sich erkundigt hat und damit beschäftigt hat. Und mir war das irgendwann zu wenig. Ich wollte irgendwie mehr verstehen, wissen, warum was so ist, warum Patienten auf einmal, wenn man einen Zahn zieht, merken, dass es ihnen besser geht oder anderes. Und dann habe ich mich da mehr und mehr mit beschäftigt, weitergebildet, fortgebildet und dann nach ein, zwei Jahren Übergangszeit die Praxis auf ganzheitlich umgestellt.
Du hast so im Nebensatz kurz gesagt, dein Vater hatte schon Zahnarztpraxis. Also ich stelle mir das so vor, dass du da schon, wie war das? Hast du da schon mitgearbeitet oder hast du da, hey Papa, ich will halt mal mitkommen, du ziehst einen Zahn, ich will das sehen, wie muss ich mir das vorstellen?
Also ich denke immer, hat die Arbeit der Eltern eine gewisse Faszination auf die Kinder oder eine große Aversion, eins von beiden. Bei mir war es das erste, das war die Faszination. Wir haben immer relativ viel zusammen handwerklich gearbeitet, ob renovieren oder Garten oder anderes. Und so war die Zahnmedizin immer ein Teil. Ja, Feinmechanik, Feinmotorik. Und ich war häufiger da, aber habe da primär Stinkbomben gebaut mit Papiertüchern und Desinfektionsmitteln oder aber mit diesen Gummiabformmassen Flummis gemacht. Und dann irgendwann wurde es ein bisschen interessanter und dann zum Ende der Schulzeit war die Überlegung, was soll ich tun? Wirtschaft oder doch vielleicht die Zahnmedizin oder anderes. Und irgendwann war klar, wenn ich Zahnarzt werden möchte, muss ich Zahnmedizin studieren. Wenn ich was anderes werden möchte, kann man auch quer einsteigen. Und so war es die Zahnmedizin. Ich habe danach auch mit meinem Vater 2 Jahre bei ihm gearbeitet als Assistenzarzt. Und das hat auch alles gut funktioniert. Nur mir war klar, ich wollte nicht in der Heimat bleiben. Und ich wollte aber auch die Zahnmedizin betreiben. Und eben auch nicht dann vorgefertigte Wege haben und gewissen Notwendigkeiten entsprechen oder althergebrachten Dingen entsprechen oder genügen, sondern was Eigenes tun.
Verstanden. Der Dad hat die Zahnarztpraxis heute noch?
Nein, der hat aufgehört vor Jahren. Genau. Aber weiterhin gibt es die Praxis und wenn ich da bin, schaue ich gerne mal rein. Aber es ist auch schön, sein eigenes zu haben.
Ja, ich konnte super nachvollziehen. Ich meine, das ist ja mit jeder Generation, das ist ja wie eine andere Welt und ich konnte sehr gut nachvollziehen, dass du sagst, hey, ich will da meinen eigenen Weg gehen und ich meine, im Prinzip hast du deinem Vater zu verdanken, die Faszination, weil ich habe mal eine Studie gelesen, dass heute durch die Smartphone-Welt diese Mikromuskulatur nicht mehr da ist, zum Beispiel Chirurg zu werden.
Ah, das wusste
oder
ich gar nicht.
Dass zum Beispiel du hast handwerkliche Arbeit, der Mund. Ich bin immer wieder fasziniert, selbst wenn ich selber beim Zahnarzt bin. Du musst dir in so eine kleine Öffnung rein und ja unglaubliche Präzision, also nicht zittern und Druck ausüben können, Mikromuskulatur, oder?
Absolut, ja, Feinmotorik. Ja, man hat viele Ähnlichkeiten vielleicht mit dem Uhrmacher vielleicht, ja, oder mit dem Goldschmied. Und Übung und Abstützen. Immer mit zwei Fingern auf anderen Zähnen abstützen, dann kann man nicht so zittern oder kann nicht so abrutschen. Deswegen ist ab und zu so viel Gewicht auf den Zähnen, wenn man beim Zahnarzt ist.
Ah, okay, verstehe.
Man muss sich zu helfen wissen.
Lieber Florian, wir haben uns unterhalten über Zivilisationskrankheiten. Was meinst du damit genau? Also das ist halt dein Lieblingsthema.
Ja.
Warum, was meinst du damit genau?
Das ist so ein schwammiger Begriff. Ja? Man kann sagen oder man kann feststellen, dass wir mehr Allergien haben heutzutage als früher. Es gibt mehr chronisch leidende Patienten. Die Frage ist, werden mehr chronische Leiden wahrgenommen? Wurden die früher einfach nicht ernst genommen oder nicht diagnostiziert? Oder wird es mehr? Ich glaube, da ist die Evidenz nicht ganz so eindeutig. Aber ich denke, jeder, der so im Umfeld sich umhört, merkt doch, dass es viele rheumatische Patienten gibt, viele mit chronischen Schmerzen, viele mit chronischen Entzündungen oder die einfach immer irgendwie leicht entzündlich sind oder leicht krank sind und nicht richtig gesund werden oder richtig fit sich fühlen. Und das sind am Ende, wenn man sich anschaut, fast alles entzündliche Prozesse. Und die werden, wenn man sich dann überlegt, was werden daraus für Krankheiten und wenn man es beobachtet, sind das meist Krankheiten, die man so als westliche oder als Zivilisationskrankheit bezeichnet, die es jetzt in Entwicklungsländern oder in Ländern, die ein bisschen natürlicher leben, gar nicht oder nicht in dem Maße vorhanden sind. Sei das eine Diabetes, sei das jetzt Rheuma, seien das Allergien, seien das Unverträglichkeiten, gerade Gluten oder Laktose ist ja zurzeit so ein Riesenthema immer wieder. Und da sieht man, dass der Lebensstil darauf großen Einfluss hat. Der individuelle Lebensstil, aber auch in der Welt, in der wir leben. Die Einflussfaktoren daraus oder die Folgen daraus.
Verstehe.
Genau. Und das sind dann sogenannte Zivilisationskrankheiten. Und wie gesagt, die haben fast immer große entzündliche Anteile. Selbst Krebs im gewissen Maße, muss man vorsichtig sein, hat auch viele entzündliche Anteile.
Und wieso beschäftigt dich das oder warum ist es dein Lieblingsthema als Zahnarzt?
Weil es keine Löcher sind. Und, weil wir erstaunlicherweise im Mund mit die meisten Gründe haben für chronische Entzündungen im Körper. Denkt, na Mai, solange es nicht wehtut, ist alles in Ordnung und dann passt das schon ganz gut. Aber so ist es halt nicht. Und wir sehen zum Beispiel chronische Entzündungen, diese Parodontitis, Parodontose, was man so von den Großeltern noch kennt, oder aus der Werbung, wenn so Zähne locker werden, vielleicht rausfallen oder ähnliches. Das sind chronische Entzündungsgeschehen, die wiederum auch Einfluss haben auf Diabetes, auf Frühgeburten, auf verschiedenste andere Dinge. Wir haben tote Zähne, die fast immer oder eigentlich immer irgendwie entzündlich sind oder zumindest eine gewisse Entzündungslast darstellen, die der Körper kompensieren muss, wenn er es nicht schafft. Wir haben verschiedenste Materialien im Mund, früher Amalgam, verrückt, dass es sowas gab eigentlich, war damals eine gute Möglichkeit, damit eben der Patient mit heilen Zähnen und funktionstüchtig zurechtkommt. Aber es ist natürlich toxikologisch, also im Sinne von Verträglichkeit, eine Katastrophe für den Körper. Wir haben unglaublich viele Kunststoffe mittlerweile im Mund, die sehr oft eine hohe allergische Potenz haben, viel Unruhe stiften können, gerade bei Patienten, die nicht so fit sind, die nicht mehr so viel Resilienz haben. Und wir haben oft verschiedene Metalle im Mund, das ist auch gar nicht kritisch gesehen, weil da kommt ein Titanimplantat neben eine Goldkrone, daneben ist eine Amalgamfüllung, dahinter ist vielleicht noch eine Prothese mit einem chirurgischen Stahl und wie wir vielleicht noch alle aus dem Physikunterricht wissen oder aus dem Biologieunterricht. Es gab mal so Versuche früher mit so einem Froschschenkel und zwei verschiedenen Metallen und dann fangen die an zu zucken und ähnliches, also im Stromflüsse im Mund. Und das sind alles so Faktoren, die dem Körper jetzt nicht helfen. Und da kann man als Zahnarzt, wenn man aufpasst und wenn man sich damit beschäftigt und man Patienten hat, die sich darum kümmern wollen und können, eine Menge bewegen.
Das bedeutet, du sagst, die Erklärung, dass dich Löcher weniger interessieren, ist, du bist so ein kleines Ursachentrüffelschwein, du willst wohin, was die Ursache dafür ist. Und das ist das große Thema Entzündungen.
Genau.
Und das heißt, es hat dann nichts mit dem Alter zu tun, streng genommen, ja, sondern es geht einfach um, okay, ich weiß ja, wir kommen später drauf über Weisheitszähne. Jeder lässt sich die ziehen und wenige machen sich darüber Gedanken, halt es in der Tiefe auch gesund?
Genau.
Oder hat man da schon den ersten Entzündungsherd?
Genau, oder ist es gut, sie zu behalten oder ist es gut, sie loszuwerden? Für beide spricht was, es hängt sehr davon ab, wie es denn bei dem Einzelnen dann in Wirklichkeit ist.
Okay, also das heißt zusammengefasst, Zivilisationskrankheiten als Zahnarzt deshalb spannend, weil ganz viel auch im Mund stattfindet. Sei es Metalle, sei es Entzündungen, wo man so duldet, bis man halt eine Notwendigkeit hat.
Ja.
Aber es hat alles mit Entzündungen zu tun.
Irgendwie dann schon. Wenn man tief genug nachdenkt, ist alles irgendwas entzündlich.
Ja. Genau. Du hast ja konkrete Beispiele genannt. Hast du in der Praxis, wo du sagst, einen Entzündungsfall oder das, was das Häufigste ist, was vorkommt an Entzündungen?
Also das Häufigste, wenn Patienten ohne Schmerzen kommen, sind tote Zähne, die im Knochen Entzündung haben, die man noch nicht merkt. Das ist auch gut so, wenn man es geschichtlich betrachtet, weil hätten unsere Vorfahren und Altvorderen und vor Hunderttausenden von Jahren bei jedem toten Zahn sofort Schmerzen gehabt und hätten im Bett liegen müssen, dann gäbe es uns weniger heute, ja? Oder wir hätten zumindest mehr Probleme. Das ist das Häufigste, was Patienten nicht merken. Was Patienten merken, ist natürlich das Loch, was wehtut oder halt, wenn ein Zahn sich entzündet mit einer dicken Backe, ja? Was man auch noch von früher so kennt, Leute mit Eisbeutel oder Ähnlichem. Gibt es heute nicht mehr so oft, aber das sind die klassischen Entzündungen.
Ja, tote Zähne ist ein ganz großes Thema. Da werden wir, kannst du einen Satz jetzt dazu sagen? Viele, ich sage immer, machen ihren Job, bis der Arzt kommt im wahrsten Sinne. Also die gibt es Wurzelbehandlung.
Ja. Ja.
Du hast viele Herausforderungen, wo du sagst, die Konsequenzen einer Wurzelbehandlung, die dann du als Problem siehst.
Genau, das ist so, dass die Schulmedizin oder die Leitlinien, die wir so alle haben, sagen eigentlich Zahnerhalt, das ist das oberste Gebot. Wir sollen gucken, dass jeder Zahn, der irgendwie zu erhalten ist, im Mund bleibt.
Kostet es, was es wolle.
Vom Prinzip her kostet es, was es wolle. Denn wenn der Zahn weg ist, ist er weg. Was natürlich stimmt. Ja? Wenn ich einen Zahn ziehe, kann ich ihn nicht mehr zurückbringen. Wenn ich einen Zahn wurzelbehandle, ziehen kann ich ihn immer noch. Schon richtig. Aber die Konsequenzen für viele Patienten oder für einige werden dann nicht mehr wirklich beachtet oder aber werden geflissentlich übergangen, weil es dann doch sehr komplex wird. Ich muss viel reden, ich muss viel begründen, ich muss viel aufklären und ich muss auch manchmal vielleicht gegen die Intuition vorgehen, ja, und sagen, der Zahn ist vielleicht noch nicht schmerzhaft, aber er ist wahrscheinlich für dich und dein Immunsystem gerade nicht mehr gut.
Was bedeutet der tote Zahn für den Körper?
Also es gibt vom Prinzip her zwei Arten von toten Zahn. Es gibt den toten Zahn, der ist abgestorben, weil er ein Loch hat oder weil er verletzt war oder ähnliches. Und dann habe ich den Zahn, der ist in der Mitte, hat der Zahn einen Zahnnerv und ein begleitendes Gewebe. Und wenn der Zahn abstirbt, stirbt das Gewebe auch ab. Das heißt, das Gewebe verwest dann oder stirbt ab und wird abgebaut Stück für Stück, wird aber auch eigentlich immer bakteriell besiedelt. Also immer kommen irgendwo Bakterien, die durch den ganzen Körper rumschwirren und schwimmen, dorthin. Können dort sich wahnsinnig gut festsetzen, denn es gibt kein richtiges Immunsystem mehr, was dort vor Ort ist. Aber es gibt viel zu essen und einen schönen Schutz. Das heißt, wir haben eigentlich dann einen geschützten Raum für Bakterien, die dort dann ihren Job machen, nämlich sich vervielfältigen und das Gewebe dann zu benutzen als Nahrung. Und das ist ein starker Reiz für den Körper. Das kann wehtun, dicke Backe, ne? Das ist das Endergebnis, was es geben kann. Oder Abszesse, sowas kennt man vielleicht auch noch vom Hörensagen. Aber es kann auch lange Zeit und lange Jahre still sein, das gar nicht recht wehtut, weil der Körper es gut kompensieren kann. Er kann es einbauen, verkalken den Knochen, er kann eine kleine Entzündung mit so einer kleinen Kapsel drumherum machen, so eine Zyste. Das sind alles Strategien, die der Körper dann hat, um das dem Menschen möglichst gut zu machen.
Aber es kostet Energie.
Es kostet also Energie.
In jedem Falle.
Es kostet auf jeden Fall Energie, egal was ich mache. Und oder es hat Konsequenzen. Ja, wenn ich jetzt auf einmal eine Zyste habe im Knochen, und damit der Körper diese Entzündung einkapseln kann, ist es sicherlich nicht gut, wenn ich große Bakterienherde habe. Auch wenn sie halbwegs abgegrenzt sind, sind es trotzdem Belastungen für das Immunsystem. Noch schlechter, wenn natürlich die Entzündung dann groß wird, ausbricht oder wenn ein Eiter ausbricht.
Verstanden. Das bedeutet dann alle Zuhörer und Zuhörerinnen mal darüber Gedanken machen, wie viel abgestorbene Zähne könnte ich haben, also aufgrund meiner Wurzelbehandlungen einfach mal abchecken lassen,
ja,
weil es kann sein, dass nicht heute ein Problem ist, aber morgen.
Genau, es kann sein, dass jetzt schon eine Entzündung da ist, die aber noch nicht wehtut, also jetzt nicht als problematisch erkannt wird, wenngleich das Immunsystem schon ordentlich arbeiten muss, damit es eben nicht schmerzhaft bleibt.
Wie findet ihr das raus, ob das passt? Zu welchem Zahnarzt? Wir können das alle, ist das für jeden Algebra oder?
Also prinzipiell kann das jeder, kein Geheimwissen. Ja, man kann Röntgen, ein normales Röntgenbild machen. Das ist immer, also bei großen Entzündungen kann man sie erkennen, kleine Entzündungen sieht man auf den Röntgenbildern oft nicht. Dann sagt der Arzt oft, ja, ist alles okay, weil das ist das, was sozusagen Standarduntersuchung ist. Aber da werden oft, also können auch nach der Literatur, nach verschiedenen Studien, viele Entzündungen gar nicht erkannt werden. Das Zweite ist, man kann ein 3D-Röntgenbild machen, also ein DVT heißt das dann. Da sehe ich schon sehr viel mehr. Aber auch da sehe ich nur, wenn der Knochen sich auflöst. Ich kann nicht erkennen, ob in einem Zahn oder am Zahn ganz kleine Entzündung sitzt. Das schaffe ich nicht. Es gibt noch weitere aufwendige Möglichkeiten, wie ein CT, größere Strahlenbelastung, größerer Aufwand, wenn es geht, vermeiden. Oder es gibt noch andere Untersuchungen über Ultraschall zum Beispiel. Aber auch das sind eher exotische Varianten, aber die durchaus hilfreich sein können.
Ja, verstehe. Hey, ich finde es so spannend, weil von Menschen, die einen Unfall gehabt haben, ein totes Organ, ist ja logisch, das stößt der Körper ab.
Ja.
Und wenn ich dann eins im Mund habe, ja, dann wird es akzeptiert. Also
solange es nicht wehtut, ist es für alle hinlänglich gut. Und das ist obskur, weil man denkt sich immer, oder ich frag mich immer dann, wenn alle Ärzte auf der Welt alles tote Gewebe aus dem Körper rausnehmen und auch noch drumherum ein bisschen das vielleicht nicht mehr ganz lebendige oder nicht mehr ganz gute Gewebe entfernen, wo der Zahnarzt mit viel Liebe und viel Inbrunst Zähne, Wurzel behandelt, manchmal auch abtötet, damit sie nicht mehr wehtun und Ähnliches. Vielleicht sind die Zahnärzte cleverer als die anderen und wissen, dass es kein Problem ist. Oder aber die Zahnärzte übersehen was.
Ja, vor allen Dingen in der Mund, das ist ja jetzt über Weihnachten. Das Spannende ist ja, wenn es ruhig wird, bekommen Menschen Probleme. Oder wenn sie mal dann in Urlaub gehen.
Ja.
Und viele laufen dann auch zum Notzahnarzt über die Feiertage oder über im Urlaub. Oder wenn genau dann, wann es ich habe, nicht besetzt ist oder Sonntag ist,
ja,
dann kommt der Körper unter Umständen an einen Punkt, wo er das als Ventil hat.
Ja, es ist vor allem auch so zu sehen, glaube ich, dass oft das Immunsystem ja in einem überreizten Status ist, oder Stadium ist. Das heißt, wir haben eine, Fachwörter zu nehmen, eine Sympathikus-Dominanz oder Parasympathikus oder Nervus vagus, der sozusagen entspannt, regeneriert und verdauen lässt, der wird eigentlich immer tief gehalten, gerade mit Bildschirmen und Dauerinput. Und wenn man dann zur Ruhe, ja, wir kennen es alle, nicht wahr? Und wenn man dann zur Ruhe kommt, merkt der Körper, Mensch, jetzt kann ich endlich mal entlasten, jetzt kann ich mal regenerieren und entspannen und mal ausheilen. Und dann kommen auf einmal, neben dem, dass man mehr fühlt und besser sich reinspüren kann, kommen auf einmal Dinge raus, weil der Körper jetzt dann anfängt, etwas anzugreifen, was er vorher nur erhalten hat oder nur begrenzt hat.
Ich musste immer eine witzige Story von einem Professor von mir denken, der hat erzählt, er ist immer gesund und wenn es dann zu den Weihnachtstagen geht, da hat er wirklich jedes Jahr irgend so eine Not-OP.
Ja.
Und er kann fast einen Termin danach stellen. Das heißt, er hat einfach natürlich Raubbau begangen, wie wir alle. Ich meine, wir sind da auch unterwegs mit Thema Regeneration. Und deswegen ist das natürlich im Mund eine sehr, sehr unangenehme Sache, weil das strahlt natürlich in den Kopf hinein. Und alles, was hier im Kopfbereich ist, einfach saumäßig blöd.
Ja, es ist so speziell, es ist angstbehaftet. Ne? Es ist ein Intimbereich, der Mund. Dann ist es im Kopf, als alle Geräusche, alle Bewegung, jeden Druck merke ich, sehr unangenehm. Ich sehe nicht, was passiert. Anders als am Bein oder wenn ich am Finger mich irgendwie geschnitten habe, ist es alles klar zu erkennen. Und ich weiß auch nicht, was der Arzt dann macht. Ja, auch ich, wenn ich zum Zahnarzt gehe, ich muss Vertrauen haben. Weil ich kann nicht sehen, obwohl ich weiß, was passiert, ich kann nicht sehen, was er tut, ob er aufpasst, ob er vorsichtig ist, ob er genau ist oder ob er gerade einen schlechten Tag hat. Ja. Ich muss dann vertrauen.
Wie war es bei dir auf alle Fälle in der Praxis? Du achtest darauf, dass es keine Wartezeit gibt. Darauf schließe ich, dass du da sehr, was du ja sein musst, perfektionistisch bist. Und dann ist natürlich der Anspruch sehr, sehr hoch. Ist ja logisch.
Das muss
dann
passen.
Hoffe ich. wir haben über das Thema Nico, oder du hast mich korrigiert, FTOK gesprochen. Genau. Die unsichtbare Entzündung im Kiefer.
Genau.
Was ist das?
Also das muss man jetzt ein bisschen weiter ausholen. Wir haben Kieferregionen, die nicht gut verknöchert sind. Da ist der Knochen nicht weiß und fest, wie man es so kennt, wenn man vielleicht einen Knochen mal von einem Steak sieht oder ähnliches, sondern da ist der Knochen wenn man ihn sieht und öffnet, bräunlich, gelblich, da kommen einem Fettaugen entgegengeschwommen oder einfach so breiiges Gewebe, ist nicht hart, sondern weich.
Und also wir reden von Knochen hier beispielsweise, du schaust den Knochen im Kiefer an.
Genau. Also das ist meistens in Bereichen, wo vielleicht früher mal Weisheitszähne waren, wo mal früher Zähne gezogen wurden oder auch um wurzelbehandelte Zähne herum, da findet man es häufiger. Meistens gibt auch andere Möglichkeiten, aber das sind die wahrscheinlichsten. Und da ist dann der Knochen auf einmal nicht weiß und gesund, sondern er ist bräunlich fettig und irgendwie auch komisch. Und da wurde mal irgendwann vor vielen Jahrzehnten überlegt, was könnte das denn sein? Dann wurden die Sachen gesäubert und herausgenommen. Und man hat gemerkt, dass es vielen Patienten danach besser geht. Dann war so die Frage, warum ist das denn so? Das war dann nicht so ganz klar, hat auch keine richtige Begründung dafür gehabt, weil warum soll mal der Knochen anders aussehen, als er sonst überall normalerweise aussehen sollte? Da hat die Zahnmedizin einen Vorteil, es gibt einfach unglaublich viele OPs. Das heißt, man zieht viele Zähne, man zieht viele Weisheitszähne, das heißt, man kann viel häufiger in die Knochen reinschauen, als man jetzt bei dir ins Bein reinschauen würde oder in die Rippe. Und deswegen haben auch bei vielen solchen kleineren OP-Feldern oder Ideen die Zahnärzte viel Expertise, viel Erfahrung. Und man ist der Meinung, also man weiß nicht ganz genau, woher es kommt. Es gibt so verschiedene Gründe, wie zum Beispiel eine OP, das nicht gut verheilt oder es gab eine Infektion oder der Körper war nicht gut mit Nährstoffen versorgt. Es gab vielleicht einen kleinen Nährstoffinfarkt, kann man es nennen. Man kann es auch so beschreiben wie eine Wunde, die gut ausheilt. Dann hat man vielleicht nachher noch eine helle Stelle für eine Zeit oder man hat eine Narbe. Und wir können es ein bisschen vielleicht für so eine Knochennarbe vorstellen. Da ist zwar irgendwie auch Gewebe oder ist auch wie Knochen, aber er ist nicht so, wie er sein soll. Und wie gesagt, wir sehen bei einigen Leuten, wenn man das entfernt, geht dem Patienten auf einmal besser. Das kann manchmal was ganz Punktuelles sein, das kann auch was ganz Allgemeines sein. Und manchmal sehen wir auch nichts, ne? Oder haben kein Erfolgserlebnis.
Ja, Florian, du hast mir ganz wichtig gesagt, Simon, keine Heilsversprechen. Also wir rahmen hier ganz klar, es ist kein Heilsversprechen, aber du bist darin sehr gut, was ich, also zumindest ein Lieblingsthema von dir, Entzündungen, ja. Und wir haben ja drüber gesprochen. Hast du eine oder ein, zwei coole Stories, die aufgrund der Behandlung das Zeug, das was nicht reingehört, rausschaben? Was hast du da für Erfolgsstories? Ohne dass es jetzt einen unmittelbaren Zusammenhang mit deinen magischen Händen zu tun hat.
Genau, also absolut. Also man muss immer sagen, im Vorhinein kann man fast gar nicht sagen, wie es dem Patienten nachher geht. Das muss man vorher eins sagen. Und es ist keine schulmedizinische Behandlung. Das heißt, es wird auch von den gesetzlichen Krankenkassen und von den privaten Krankenkassen nicht bezahlt, weil es eben keine klassische Heilbehandlung ist oder keine in den Leitlinien hinterlegte Behandlung. Also man ist eher im Experimentellen vielleicht, kann man das so nennen. Und wir hatten letztens eine Patientin, da hatten wir die F-Docs auf der einen Seite herausgenommen und die Patientin kam zurück nach zwei, drei Wochen.
Also F-Docs heißt dieses?
Die fettigen Knochen entfernt.
Die fettigen Knochen entfernt.
Genau, gesäubert, dann noch speziell behandelt und dann haben wir die Fäden nach zwei, drei Wochen herausgenommen. Die Patientin berichtete, dass sie ihre Birkenpollenallergie fast gar nicht mehr hätte. Fast gar nicht mehr oder gar nicht mehr, das war sie nicht ganz sicher. Und da haben wir das schön, haben uns gefreut.
Das ist doch schön.
Haben uns für zwei Monaten verabredet für die andere Seite, weil die Patientin das in mehreren Schritten machen wollte. Und als wir die zweite Seite gesäubert hatten und sie nach zwei Wochen wiederkam zum Fäden entfernen, sagte sie, Mensch, ihr wird es auch besser gehen. Und sie hatte auch irgendwie ein anderes Gefühl. Sie hatte auf einmal eine regelmäßige Periode, gab es das erste Mal seit langer Zeit. Na gut, zwei Wochen kann man nicht viel sagen.
Du bist ja ganz konservativ.
Muss man immer sein, ja. Und man weiß auch natürlich nie, was ist der Placebo. Weil auch viele Menschen natürlich, die viel leiden, ja hoffen, dass es ihnen besser geht. Und dann natürlich auch dann jeden Strohhalm greifen können vielleicht und man dann immer vorsichtig sein muss und sagen kann, das kann sein, es ist schön, wenn es ihnen hilft, wenn sie es wahrnehmen, aber wir können es halt nicht vorhersagen, wir können auch nicht jedes, was jetzt gerade klappt, auch prognostizieren, dass das die nächsten Jahrzehnte sein wird. Ja? Und auf jeden Fall kam sie drei, vier Monate später wieder und sagte, sie hätte das erste Mal seit in ihrem Leben drei regelmäßige Zyklen gehabt und die am Stück und die seit der OP. Ich habe sie jetzt seitdem nicht wieder gesehen, das heißt, wir müssten mal vielleicht nach ein, zwei Jahren, nach fünf Jahren mal nachgucken, wie es da aussieht. Aber solche Erfolgserlebnisse gibt es nicht selten, wo man das Gefühl hat, der Körper kann auf einmal das tun, was er tun soll und ist weniger abgelenkt.
Ja? Verstehe, das heißt, es hat scheinbar so einen großen Aufwand für den Körper bedeutet, Immunsystem, keine Ahnung,
ja?
Und der Herd war weg und damit...
Am Ende so eine Art Hilfe zur Selbsthilfe, ja? Dass der Körper auf einmal wieder das machen konnte, mehr, was er eigentlich sollte und nicht so irritiert war, nicht so verwundert war. Oder ein anderes Beispiel, hat ein Patient jahrelang einen Ausschlag an der Gürtelbereich und am Spann, am Fuß. Und wir haben die F-Docs entfernt und ich glaube, eine Woche später hat er berichtet, war es weg und bis dato ist 3-4 Jahre her, glaube ich. Ja, das sind so ganz prägnante Dinge, nicht so im Sinne von fitter, ich schlafe besser, sondern wirklich, wo man sagen kann, da ist aus irgendwelchen Gründen, die man jetzt nicht erklären kann, im Sinne von, ich habe einen Spreißler aus der Hand gezogen und die Entzündung geht weg, sondern irgendwie was Zentrales passiert im Körper, warum auch immer, wir wissen vieles nicht, was dazu führt, dass die Patienten sich gesunder fühlen oder gesunder sind.
Das bedeutet, es macht absolut Sinn, wenn ich jetzt irgendein Wehwehchen habe, wo ich sage, okay, da stimmt was nicht. Ich kann auf jeden Fall meine F-Docs beim Zahnarzt, ich weiß nicht, ob ich sie da kann, kontrollieren, untersuchen lassen. Mhm. Und unter Umständen, ich meine, es ist eine Wette. Du hast gesagt, das ist experimenteller Bereich.
Ja.
Aber du hast damit, ich meine, du hast es schon, wie oft hast du es schon gemacht?
Sehr oft.
Sehr oft heißt das zur Zahl?
Vierstellig.
Vierstellig, krass. Also das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie, also fast schon Routine-Eingriff.
Absolut. Also nicht mehrfach die Woche.
Ich verstehe, okay. Also das bedeutet ein mega spannender Punkt, wo ich das erste Mal gehört habe. Woher weiß ich sowas als Laie? Also
gar nicht.
Wer spricht, wer spricht darüber? Also du bist, genau, also das heißt für alle Zuhörer, gerne mal abchecken lassen, weil ich finde immer so faszinierend, Mund, wir haben es eingangs gesagt, wo wir mit gesprochen haben, hey Simon, was hast du für ein Ziel, sage ich, mit deinen Zähnen, wenn du schaust, sage ich, Zähne mit 80 wie mit 18, weil es ist ja, selbst wenn ich all diese Dinge weiß und ich gehe es an, dann kann ich ja auch mal Mathematik machen, weil da gibt es ja dann die große Hürde, oh mein Gott, das kostet ja Vermögen, was kostet so ein Eingriff von den F-Docs?
Das kann man schwer sagen, es hängt davon ab,
so Range?
Range, wenn man alle, wenn es 4 Stück gibt im Weisheitszahnbereich, man entfernt die 4, so 3.000, 4.000.
Frage, weil...
Das ist, wie gesagt, abhängig von Fall zu Fall und ganz, ganz grob geschätzt.
Okay, verstehe. Aber es kostet keine 100.000 Euro, um das mal schön zu ankern. Genau. Und es ist
aber es ist auch bei Weitem nicht geschenkt.
Verstehe. Ich meine, wir leben sowieso in einem Land, wo wir so Vollkasko-Mentalität haben und natürlich alles, man selbst, wenn ich ein Supplement 100 Euro im Monat nehme, wo ich sage, ich brauche immer wieder ein gewisses Supplement, selbst wer sich darüber beschwert, muss halt die Konsequenzen tragen und es ist ja wie mit allem, volle Verantwortung.
Genau, das ist am Ende das schöne Wort, Simon, oder das schöne Stichwort. Es geht darum, Eigenverantwortung zu übernehmen. Überlegen, erst einmal, könnte das bei mir ein Thema sein, rein fachlich, dann kann man das untersuchen lassen. Da kann man sich überlegen, wenn es so wäre, dass was gefunden wird, habe ich das Gefühl, dass mich das beschäftigt, dass mich das belastet oder fühle ich mich fit und fidel? Ja? Und dann kann man sich überlegen, klassische Güterabwägung, ja? Was ist der Aufwand, was ist das Risiko, was ist vielleicht die Sorge, die Angst und was ist es mir potenziell wert oder was hoffe ich mir davon, damit es sich für mich gelohnt hat? Und das ist ein ganz, ganz individueller Prozess, den jeder für sich überlegen muss. Durch ein einen 17-jährigen, gesunden Buben anders beraten als eine 30-jährige, chronisch kranke, stark leidende Dame mit unbegrenzten finanziellen Möglichkeiten und auch unbegrenzt viel Motivation, ja? Weil sie vielleicht schon viel ausprobiert hat, vieles nicht geholfen hat oder sie starken Leidensdruck hat. Also das muss man immer in die Relation setzen.
Ja. Ein Punkt interessiert mich nur, und zwar Weisheitszähne. Du sagst, müssen wir an allen 4 Stellen, wo die Weisheitszähne sind, werden die oft fachlich falsch gezogen oder falsch nachbehandelt? Mhm. Wie müsste es richtig aussehen?
Das ist eine gute Frage, Simon. Dadurch, dass wir nicht genau wissen, woher diese F-Docs kommen, sondern Ideen haben und Theorien haben, ja, auch relativ gute, denke ich, aber eben nicht abschließend erkannt. Das ist nicht wie ein Spreißel im Finger, wo man ganz klar sagen kann, ich habe das Holz angefasst, da ist was drin, das tut weh, ich ziehe es raus, das verheilt.
Ja.
Ist es ein bisschen schwieriger. Also es ist so, dass die... die Chirurgie, das hole ich ein bisschen aus, kommt für mich immer noch aus dem Krieg. Also früher, wo wurde operiert? Wenn irgendwie ein Unfall passiert ist oder wenn halt irgendwie ein Krieg war, eine Schlacht war, da mussten auf einmal Hunderte von Leuten oder viele, viele Menschen schnell behandelt werden, weil es gab keine Schmerzmittel, es gab keine Blutkonserven, es gab keine Antibiotika. Das heißt, da war eine schnelle OP, eine gute OP. Der Patient hatte weniger Schmerzen, weniger Blut verloren und der nächste Patient muss nicht so lange warten. Das heißt, bis heute ist es bei vielen Chirurgen so, bei meinem Vater war es auch so, rühmt man sich, man kann 4 Weisheitszähne in einer Viertelstunde ziehen oder in 20 Minuten ziehen. Und das ist unbestrittene Fähigkeit. Ja, ich kann das nicht. Ja, das muss man können. Aber auf der anderen Seite kann man sich überlegen, umso schneller ich behandle, umso rabiater oder umso kraftvoller, sage ich mal lieber, muss man wahrscheinlich auch vorgehen. Ich kann wahrscheinlich nicht ganz so zärtlich oder schonend arbeiten, wenn ich mich beeile und hinter mir sitzen schon die nächsten 3 Patienten im Wartezimmer und warten. Genau. Und deswegen glaube ich, ist oft so verstanden, dass schnell gut ist. Was ich denke, schonend, also schnell wie möglich, aber so schonend wie möglich ist das Bessere. Und ich muss mir überlegen, mache ich eine gute Nach- und Vorsorge für den Patienten? Also ein Patient, der zum Beispiel schlecht ernährt ist, das heißt nicht, dass er dünn ist, das heißt einfach, der hat vielleicht keine gute Nährstoffversorgung, vielleicht viele Allergien, vielleicht chronisch krank. Er wird wahrscheinlich schlechter heilen als ein 18-jähriger Profisportler, der perfekt eingestellt ist. Und dann muss ich vielleicht überlegen, muss ich den Patienten, damit ich ihn gut operieren kann, damit er gut heilen kann. Ja, die Operation ist ja immer die gleiche eigentlich. Heilen kann, darauf vorbereiten. Oder muss ich vielleicht mit gewissen leitenden Behandlungen, wie zum Beispiel Ozon oder Eigenblut oder verschiedenen anderen Möglichkeiten, die es so gibt in der Zahnmedizin, unterstützen, dass die Wunde gut heilt, damit erst gar nicht so ein Gewebeinfarkt oder so eine Narbenbildung, ja, wie man es nennen mag, zustande kommt. Aber auch da, ich sehe es bei mir auch, ich entferne Weisheitszähne und mir größte Mühe und kümmere mich. Und trotz alledem gibt es immer wieder Fälle, wo dann der Knochen nicht gut ausheilt.
Du sprichst sowas von Eigenblutanalyse. Also wenn ich mal drüber nachdenke, also kann ja jeder mal an alle Zuhörer drüber nachdenken, wie seine Weisheitszahn-OP war. Und ich weiß die bei mir noch. Also das Wort kraftvoll ist sehr diplomatisch und dann richtig. Das knackt dann richtig, das Ding kommt raus, es wird zugenäht. Also jetzt nicht
unbedingt. Wenn es genäht wird, ist schön. Ob wir das nicht mal genäht.
Krass. Ja. Das bedeutet, dass das heilt und Thema alleine Eigenblut, Eigenblutbehandlung, ja. Das ist ja nicht alltäglich. Es kostet Zeit. Ist ja grundsätzlich die Behandlung schon wieder teurer. Das heißt, dann wird es weniger gemacht. Das heißt, es geht, wenn du die Frage so beantwortest, ja, es geht halt einfach zu schnell. Und
Es muss schnell gehen.
Mhm. Und
auch Thema für den Patienten ist es so gewünscht. Wie lange dauert es?
Ach so, verstehe.
Das ist oft die erste Frage. Gar nicht die erste Frage, wie ist denn was ist denn der beste Vorgang, sondern wie schnell kann es denn sein oder wann bin ich denn
fertig? Das heißt, die Kunden wünschen ASAP, schnell.
Generell ja, ne? Also generell, wie wir es von uns allen kennen, wir sagen ja oft, wenn ich was haben möchte, jetzt sofort und am besten auch ohne jedwedes Invest, ja, oder ohne jedweden Aufwand drumherum. Und das ist nachvollziehbar,
ja, verstehe.
Weiß ich selber auch. Ob es gut ist, ist eine andere Frage.
Okay. Was würdest du deinen oder Kindern empfehlen, wenn die Weisheitsfrage ansteht? Ja. Weil bei mir sind sie ja gezogen worden, das Zitat Schmutzfink. So einfach, weil das schwer zu putzen ist.
Ja. Ja.
Und weil du noch, wenn du Zahnschmerzen gehabt hast, die Zähne, das Verschiebungspotenzial wieder da ist.
Also es ist, also Weisheitszähne ist ein schwieriges Thema. Generell kann man sagen, man zieht sie nicht mehr nur noch aus Prinzip, weil man sie hat. Das hat wurde früher mal gemacht. Aber ich denke, man sollte sie auch nicht nur behalten, weil man sie behalten kann. So Fragen zum einen, gibt es genug Platz im Mund? Ja, also das eine Thema ist, dass wir mittlerweile wohl größere Zähne im Verhältnis zu unserem Kiefer haben. Der Kiefer wird eher kleiner, die Zähne nicht. Das heißt, oft fehlt Platz. Das zweite ist, was man nicht vergessen darf, wir hatten früher eine andere Ernährung und wir reden nicht von 1000 Jahren, sondern von vor 100.000 Jahren. Da war es so, dass wahrscheinlich so etwa mit dem Alter von 18 die Zähne so weit abgeschmirgelt waren, dass eine halbe Zahnbreite insgesamt im Mund pro Seite gefehlt hat, weil die einfach schon abgerieben waren und sich die Zähne zusammengeschoben haben. Und auf einmal hat natürlich der Weisheitszahn mehr Platz zum Durchkommen und hat auch mehr Sinn, weil ich diese verlorene Zahnbreite, wo ich drauf kaue, ja, diese Kauzentren heißen die, weil ich die verloren habe, aber die reduziert waren. Das heißt, wir hatten früher mehr Abnutzung, wir hatten wahrscheinlich einen etwas größeren Kiefer, zumindest keinen kleineren, und dann gab es auch einen Sinn für die Weisheitszähne. Heute haben wir es so, dass wir kaum mehr Zähne verlieren, also selten, dass jemand größere Lücken hat im jungen Alter und die Weisheitszähne dann oft schräg stehen oder nicht richtig gerade rauskommen oder so sind, dass sie nicht mehr gut gepflegt werden können, weil sie doch weit hinten sind und zum Beispiel der Knochen vom Kiefer, dann wenn man putzen möchte, man den Weg versperrt, man nicht gut hinkommt. Und deswegen ist es eine Schmutznische, das ist ein Thema. Das zweite Thema ist, wenn sie nicht in Funktion sind, also wenn man nicht drauf kaut, bleibt auch mehr Essen drauf liegen, denn die Innenseite und die Außenseite von den Zähnen wird durch die Zunge und die Wangen ein bisschen gesäubert. Die Kaufläche, also das, was oben drauf ist, das wird eigentlich durchs Kauen gesäubert. Zumindest ein bisschen. Und wenn man darauf nicht kaut, ja, dann wird es auch nicht gesäubert. Das heißt, man hat oft diese Schmutznischen, Schmutzecken. Was aber auch noch zu betrachten ist, dass um die Zähne herum wir ein festes Zahnfleisch haben wollen. Das nennt sich Attached Gingiva. So kann man sich vorstellen wie am Gaumen, ja? So ganz festes Zahnfleisch. Das andere Extrem ist die Wangeninnenseite, wo es ganz weich ist, wo es sich bewegen lässt. Und ich will um die Zähne so festes Zahnfleisch haben, damit dort nicht so schnell Bakterien einwandern können, damit dort nicht kein Essen reinlagert, sondern so eine richtig schöne feste Manschette um den Zahn. Es ist oft so, wenn die Zähne nicht mehr Platz haben hinten, dass dann dort weiches Zahnfleisch ist. Das führt eigentlich fast immer zu kleineren Entzündlichkeiten. Die sind nicht schlimm, die tun nicht weh. Aber mal wieder das Thema Entzündungen, chronische Entzündlichkeiten. Und dann ist die Frage, wenn meine Weisheitszähne nicht mehr wirklich in Funktion kommen, also mir nicht beim Kauen helfen, aber sie mir vielleicht schaden, im Sinne von, dass sie oft Beläge haben, dass da vielleicht Taschen sind, die auch die Bakterien für Parodontitis begünstigen, die Frage, macht es Sinn, diese Zähne zu behalten? Oder macht es Sinn, sie vielleicht zu entfernen? Vor allem, wenn sie vielleicht schon ein kleines Loch haben, ja? Oder behandelt werden sollten im Allgemeinen. Und deswegen Weisheitszähne, was würde ich meinen Kindern empfehlen? Weiß ich nicht.
Kommt drauf an. Also klar, individuell anzuschauen, wenn das Mäulchen groß genug ist, darf es drinbleiben. Ja. Ist eine Abwägungssache. Was ich cool finde, was ich für mir mitnehme, ist, weil bei mir ist dann sehr prinzipiell einfach rausgekommen.
Hat man so gemacht oft.
Bam, ja. Fertig raus. Ja. Und einfach mal den ganzen Körper anschauen, ja. Und abwägen, Kosten, Nutzen. Und
genau. Und noch eine Sache, Leute, die pressen und knirschen mit den Zähnen, gibt es ja viele. Ich presse auch mit den Zähnen. Es ist häufig so, oder es ist Studien, die zeigen, dass die Weisheitszähne, weil die ja ganz hinten sind, noch am stärksten mit dazu beitragen, dass geknirscht wird. Also ab und zu gibt es da auch Entlastung für Presser-Knirscher. Nicht die alleinige Grundlage sein, um Zähne entfernen zu lassen, aber es kann so viele kleine Bausteine geben. Ne? Wenn man sie denn entfernen lassen möchte, Simon, soll ich das kurz erzählen?
Ja, bitte, komm raus.
Dann würde ich darauf achten vorab, dass der Patient gut versorgt ist mit Nährstoffen. Ja? Das heißt, Vitamin D ist so das eine große Thema. Das Einfachste und das Schnellstmögliche und auch super billig zu machen, dass man einen guten Vitamin-D-Spiegel hat. Vor OPs und vor Knochenthematiken immer eigentlich. Und man sagt so, in der Laborchemie, beim Allgemeinarzt ab 35 Patienten ist ja ganz okay, unter 35 ist ein Vitamin-D-Mangel. Wenn ich an OPs denke, ist das für mich viel zu wenig. Ich möchte mehr haben. 60, 70, das ist kein Problem.
Was bedeutet 60, 70 für alle Laien, die hier zuhören?
Also es gibt verschiedene Vitamin-D-Werte, aber klassisch wird Vitamin-D gemessen in Werten, das ist dann relativ kompliziert dahinter, aber von 0 bis irgendwo 100, 200. Ab 100 sagt man, das ist eher schon ein gefährlicher Bereich oder zu viel. Ab 35 ist kein Mangel mehr und man möchte eher dann, ich möchte eher in so einem Bereich 60, 70.
Verstehe.
Vor OPs, weil einfach die Knochenheilung dann besser funktioniert. Das ist biochemisch oder ja, physiologisch komplex, sehr interessant, also werden auch viele von den Hörern kennen, weil das ja so ein großes Thema ist, Vitamin D. Ein Thema, Vitamin D soll hoch sein. Und wir brauchen eine gute Nährstoff- und Mineralstoffversorgung. Denn der Knochen muss heilen, heißt, ich brauche Kalzium, ich brauche Magnesium, ich brauche ein paar Vitamine. Das sind alles so Big Five oder so 5, 6, 7 Sachen, die am Ende jeder vielleicht irgendwie zu Hause hat. Ob er sie in der Art und Weise zu sich nimmt, die auch wirklich Bioverfügbarkeit ermöglicht, sollte man sich mal überlegen, soll sich da ein bisschen belesen. Und dann sehen wir hellere Wundheilung, wir sehen weniger Beschwerden im Rahmen der Wundheilung und wir sehen nachher besser.
Spannend. Was ich immer so faszinierend finde, aber dem, was du sagst, können wir mal fragen, weißt du das? Jeder dazu hört, ist dir bewusst, dass du vor einer OP Vitamin D-Spiegel checken lässt, dass du sagst, du hast die
Mikronährstoffe,
die Mineralien, die Ernährung, die du brauchst, dass diesen großen Impact auf die Nachoperation Genesung hat.
So Wundheilung. Wie Bewegung, wie Fitness, alles, ja. Aber das wird oft übersehen, weil anstrengend, sich darum zu kümmern. Da muss ich vielleicht eine Blutuntersuchung machen, ich muss vielleicht damit mich beschäftigen, dann will vielleicht mein Hausarzt, sagt, ach Mensch, du bist doch ein gesunder Junge, was soll das denn? Ja, und das ist eigentlich zu kurz gedacht.
Ich finde das mega spannend, weil das ist wahrscheinlich vor 10 Jahren war das noch ganz anders. Ich glaube, das Wissen, es verdoppelt sich jetzt alle, ich weiß jetzt gerade nicht, aber aufgrund KI ist extrem sehr, sehr schnell und deswegen finde ich das super spannend. Also an der Stelle vor OP ist Vitamin D bioverfügbar. Das heißt, zu wem muss er rennen, dass er weiß, dass es bioverfügbar ist?
Ach, das ist eine eigene Wissenschaft für sich, da bin ich kein Experte. Aber lasst mal euren Vitamin D-Spiegel checken und wenn der so bei 50, 60, 70 ist, dann ist das schon ganz ordentlich. Ja? Es gibt da exotische Krankheiten, wo man es nicht aufnehmen kann und anderes, aber selten ist es selten, häufig ist es häufig.
Ja. Sehr cool. Wir gehen mal zum nächsten großen Thema, was mega spannend ist, Amalgam, der Feind im Mund. Da gibt es ja ganz, ganz viele, viele Meinungen drüber. Und da ist die Frage, sollte man Amalgamfüllungen rausnehmen, ersetzen?
Also das ist eine gute Frage, Simon. Es gibt ja auch keine klare Antwort. Also sagen wir mal so.
Was ist deine Philosophie?
Genau, also erstmal kein Amalgam verwenden, das ist klar. Gibt es auch nicht mehr, ist ja verboten in Europa jetzt mittlerweile, Gott sei Dank. Wurde auch in Deutschland schon seit den letzten Jahrzehnten kaum mehr benutzt, sei denn man war irgendwo ja, relativ bei einem Oldschool-Arzt, sage ich mal. Es hat Vorteile. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Papua-Neuguinea müsste die nächsten 10 Jahre, ich hätte lieber eine Amalgamfüllung als eine Kunststofffüllung. Weil die hält länger. Ja, sie ist so anscheinend so resistent, auch vermutlich nicht ganz so nett zu den Bakterien, dass es gut funktioniert und gut hält. Aber wenn ich in der westlichen Welt lebe, na, natürlich kein Weg in Richtung Amalgam. Und das heißt, also entfernen, auch da muss man überlegen, Leidensdruck und Gesundheitssituation des Patienten. Das zweite ist, wie ist die Amalgamfüllung? Ist die gut gemacht, ist die schlecht gemacht, ist sie blank poliert, das gibt viel Abrieb, oder ist sie eher dunkel? Das heißt, die vegetiert ja vor sich hin, aber wird nicht die ganze Zeit abgerieben und poliert, was ich mal nennen mag.
So, dass sie das glättet mit durch die Benutzung oder was?
Genau,
durch
Kauen.
Ja, verstehe.
Genau, Abrieb.
Abrieb.
Ja, nicht abgerieben wird und nicht blank poliert, sondern es einfach dann vor sich hin, langsam oxidiert. Das ist ein Thema. Die zweite Frage ist, ist sie vielleicht schon leicht kariös? Dann habe ich natürlich nochmal viel bessere Gründe, die Füllung zu entfernen, als wenn sie jetzt im Mund perfekt sitzt. Die ist gut gemacht, die ist irgendwo im Bereich, wo sie nicht abgerieben wird, nicht bekaut wird. Und sie ist ganz klein und der Patient ist vielleicht gesund. Oder ich habe vielleicht einen Patienten, der hat ein Quecksilberthema, ja, der hat vielleicht eine Allergie. Da muss man das strikter sehen. Ich selber würde mir alle Amalgamfüllung rausnehmen lassen. Aber das muss nicht für jeden das Richtige sein.
Ja. Was ist denn die große, also eins interessiert mich, kennst du zufällig die Story, wie das entstanden ist? Warum Amalgam?
Amalgam. Ich kann es dir, also ich kenne nicht exakt die Story, aber es ist so, dass es so Amalgame aus einer Alchemie gab. Dann wurde früher versucht, Gold herzustellen und Ähnliches. Man hat halt gemerkt, dass die ganz gut stopfbar sind, also beweglich sind, dann werden die hart und sind relativ widerstandsfähig. Wahrscheinlich, es gab, also ganz, ganz früher gab es auch schon kleine Goldfüllungen, die vielleicht auch schon so reingehämmert wurden, wie beim Goldschmied in die Zähne rein. Und hat irgendwann mal jemand versucht, der ein cleverer Kerl war, gesagt hat, ey, ich tue jetzt da mal das Amalgam rein und dann wurde halt die Zusammensetzung optimiert für den Mund. Also zumindest für die Haltbarkeit. Für den Mund optimiert war, wahrscheinlich nicht, aber für die Haltbarkeit der Füllung. Aber ist Jahrhunderte alt. Wenn nicht älter.
Verstehe. Jetzt werden einige sich fragen, okay, vielleicht unsere Zuhörer sind ja alles gesundheitsbewusste Menschen, die, sage ich mal, wach sind, aber trotzdem vielleicht wird der eine sagen, hops, ich muss das mal überprüfen lassen.
Ja.
Was ist denn grundsätzlich die große Problematik Amalgam im Körper, weil das spricht ja miteinander, das ist ja eine Biochemie. Mhm. Was ist so das größte Problem?
Also ich sehe das größte Problem in der Neurotoxizität von Amalgam. Also einfach ist eine Belastung, ein Gift für die Nerven.
Das heißt, es geht in den Körper rein?
Naja, ich reibe es im Mund ab oder es dampft aus der Füllung heraus, je nachdem, oder beides, und dann schlucke ich es runter. So, wenn ich es runterschlucke, geht es erstmal in den Magen-Darm. Im Darm wird ein Teil aufgenommen, ein Teil wird ausgeschieden. Wenn es aufgenommen wird, geht ein Teil davon ins Fettgewebe und ein anderer Teil geht wieder über die Nieren raus. Ja, das heißt, es wird wie ausgeschieden. Das ist eine Sache, es ist ein Giftstoff, das Quecksilber beim Amalgam vor allem, ein Giftstoff, der den Körper belastet. Also entweder er kann entfernt werden, dann eine Energiefrage oder eine Aufwandsfrage oder eine Reizungsfrage, oder er lagert sich irgendwo ein und reichert sich an im schlechtesten Fall. Und das wollen wir nicht haben.
Verstehe. Wir beschäftigen uns ja mit Halleluja-Sana stark damit Entgiftung und ja. Was zum Beispiel eine große Problematik ist, ist so wie Quecksilber
ja. Oder
selbst Aluminium im Hirn etc. Wie bekommst du die Scheiße wieder raus?
Ja, und das ist ja gut zu wissen.
Und das ist ja eine große, wo du sagst, ja klar, deswegen raus, deine Meinung, kann jemand anders sehen. Und das Zweite ist, durch was wird es ersetzt? Was ist die bessere Technologie, die heute verwendet wird?
Ideal wäre Keramik. Ja, also keine Kunststofffüllung, sondern Keramik. Aber auch da ist dann die Frage wiederum, wenn ich zahnmedizinisch betrachte, möchte ich natürlich auch möglichst wenig Zahnsubstanz verlieren. Das heißt, ich muss dann so klein wie möglich dieses Loch, was dann entsteht, versorgen. Wenn es so klein ist, dass eine Keramik keinen Sinn macht, macht man eine Kunststoff-Kompositfüllung hinein. Aber biologisch verfügbarer, verträglicher wäre natürlich ein keramisches Inlay oder eine Teilkrone.
Und Amalgam kann man einfach entspannt entfernen oder ist das gar nicht so unkompliziert?
Also wenn jemand zum Beispiel allergisch ist oder schon chronisch krank ist oder eine schlechte Abwehr hat oder ein schlechtes Immunsystem hat, sollte man es nicht einfach so entfernen. Also generell sollte man es nicht, da sollte man im Besonderen vorsichtig sein. Sollte einmal so ein Spanngummi über den Zahn ziehen, wenn man es entfernen möchte, damit diese ganzen Späne nicht in den Mundraum kommen. Man sollte oder man kann zusätzlich noch mit Spirulina oder Spirella-Algen, wie heißt das? Chlorella. Chlorella, Spirulina-Algen. Ja. Kann man einlegen, kann man spülen, die können das binden. Dann müssen wir die Algen wiederum auch so sein, dass sie nicht schon vollgesaugt sind mit Schwermetallen. Also muss die vorher sollten eine gute Quelle haben. Danach eine Entgiftung generell, welcher Art auch immer, ja, ist natürlich hilfreich. Und man sollte vorher gucken, dass man jetzt nicht gerade schon in einem großen Mangel ist mit Mineralstoffen, sondern dass der Körper auch widerstandsfähig und regenerationsfähig ist.
Verstehe.
Was nicht heißt, dass einer am Amalgamfüllung entfernt, die ganz klein ist, jetzt jeden Menschen aus der Bahn wirft. Aber weniger Schädlichkeit oder weniger Belastung ist natürlich immer besser als mehr.
Sehen es alle gleich so, dass das Quecksilber schlecht ist für den Körper? Weil ich habe neulich eine Diskussion gehabt mit einem Professor im Krankenhaus. Mhm. Und da ist ja also das Thema Entgiftung. Nee, wir haben keine Gifte in uns. Gibt es da verschiedene Läger bestimmt, oder? Den Zahnärzten, wo sagt, ja, mein Gott, der Körper, die Niere, die spülen das raus, das passt schon.
Also ich denke, dass es immer Leute gibt, die sagen, das passt schon oder hat mich nicht umgebracht, was ich nicht umbringe, macht mich
härter. Der Satz ist.
Das gibt es sicher immer, ja. Ich glaube, es ist zweifelsfrei klar, dass Quecksilber für den Körper nicht gut ist.
Also empirisch belegt.
Ja, völlig eindeutig. Dann ist natürlich die Frage der Grenzwerten. Da kann man überlegen, welcher Grenzwert ist für mich jetzt entscheidend? Bin ich zufrieden mit dem Allgemeinen? Wenn ich das habe, ist es nicht giftig oder möchte ich so wenig wie möglich haben? Und was sagen in der Zahnmedizin jetzt ein Thema ist, die Frage ist immer, mache ich mehr Schaden, wenn ich es jetzt rausbohre und was Neues reinmache, wenn das vielleicht das Alte noch ein paar Jahre gehalten hätte, als wenn ich abwarte? Also eine Art Abzinsung oder Verrechnung. Wie lange wird es noch halten? Wie viel setzt es noch frei? Ich selber, wie gesagt, bei mir würde sagen, alles immer raus. Ich würde auch keinen toten Zahn haben im Mund, keinen Wurzelbehandelten, keinen toten Zahn. Aber es muss vielleicht nicht für jeden stimmen. Und es gibt nicht auch Fälle, Patient ist zum Beispiel amalgamallergisch, ist gerade in einem schlechten Zustand, da muss man sich echt überlegen, ob man das Amalgam gerade rausnehmen kann. Also verkraftet der es überhaupt?
Ja? Mit was für Ärzten arbeitest du da zusammen, um zu evaluieren, einzuschätzen, kann ich das jetzt durchführen? Brauchst du da also Konglomerat oder unterschiedliche Experten?
Also das ist immer schön, wenn es so ist. Also bei uns kommen die meisten Patienten von anderen Ärzten oder Heilpraktikern oder Therapeuten, welcher Art auch immer. Und die sind dann meistens schon etwas wissend, ja, oder sehr wissend durchaus auch. Man hat meistens eine Einschätzung von dem Kollegen, dann wie der Patient drauf ist, wie geht es ihm, was verträgt er, was verträgt er nicht, was kann er machen. Oft gab es auch schon Untersuchungen über Allergien und Ähnliches. Das hilft natürlich, aber wenn es mal ein ungeschriebenes Blatt zu uns kommt, sagen wir mal, dann würde ich ihn erstmal sprechen, hat er einen Hausarzt, der sich mit dem Thema beschäftigen kann und möchte? Hat er sich selber vielleicht schon beschäftigt damit? Und wie steht er denn überhaupt mit dem Immunsystem und als Mensch da?
Also ich sehe, es ist schon immer, egal was du ansprichst, immer großes Status quo von meinem körperlichen Befinden, von der Stabilität allgemein, Immunsystem, Vitamin D-Spiegel oder ist ja eigentlich ein Hormon. Und dann sozusagen kann ich entscheiden, was ist zumutbar, was ist verkraftbar. Und dann kann man im Prinzip entscheiden. Das heißt, du hast da eigentlich eine wache Zielgruppe, die bei dir auftaucht, die nicht jetzt einfach kommt und sagt, oh, ich bin jetzt so am Ende, ich habe so riesen Schmerzen, sondern sie können ja von mir sagen, ich bin ja auch bei dir und ich bin informiert und ich habe ganz spezifische Ziele und ich weiß und habe da ein gewisses Bewusstsein, zwar als Laie, aber das sind so grundsätzlich deine Kunden dann, wo du sagst, ist eine Freude dann, dass dein Samen dann auf fruchtbaren Boden fällt, wo man sagt, okay, ich verstehe, was du meinst und ich habe verstanden, dass es wichtig ist.
Es macht viel mehr Spaß. Ne? Also der Patient, der ein Loch hat und sagt, ich habe da ein Loch oder einen Fleck, komm mal, oder mach das mal weg, den gibt es selten bei uns.
Ja, verstehe.
Gibt es auch mal, ist auch in Ordnung, aber es ist nicht die Kerngruppe. Es macht Spaß, wenn Patienten informiert sind und schon eine Idee haben und auch für sich selber festgestellt haben, damit möchte ich mich beschäftigen oder das möchte ich irgendwie behandeln. Ja, das ist auch schön. Ich habe auch eine Meinung, dass ich generell eigentlich alle Entzündungen oder Entzündungstrigger aus dem Mund entfernen möchte. Aber nicht für jeden Mensch muss das immer zum Zeitpunkt jetzt das Richtige sein oder auch in einem vollen Programm, dass alles gemacht wird. Ja, und das macht eigentlich dann die Freude, dann mit jemandem rauszufinden, wie die oder wem auch immer. Mensch, was ist deine Zielsetzung? Was sind deine Fähigkeiten, deine Möglichkeiten, deine Ressourcen? Sei das Zeit, sei das Geld, sei das einfach auch Belastung, ja, wie geht es dir psychisch, wie bist du sonst im Immunsystem gerade drauf und dann rauszufinden, was ist für dich der beste Weg. Ja? Und das ist leider Gottes nicht immer das Gleiche. Ja?
Mir kommt gerade eine mega Frage, bin ich gespannt, was du sagst, und zwar Vegetarier oder Fleischesser. Bemerkt, ich habe einen Podcast angehört, gibt es ja extrem heftige Läger. Zu mir hat mir jemand gesagt, alles, was mit Muss endet, also Veganismus, Kapitalismus, Kommunismus, ist nicht so gut. Es gibt ja vegetarische oder Veganer, die da sehr proaktiv unterwegs sind. Bemerkst, ich hab mal eine Story gelesen von einer, die vegan war und Kreidezähne hatte.
Ja.
Hast du für die so aus der Hüfte raus, gibt es für die, wo du sagst, ich erkenne, wie sich der ernährt anhand der Zähne?
Also das, was wir sehen, ist bei uns, ist Fluorid eher ein großes Thema. Ja, das ist also Fluorid auch mittlerweile eher ein Glaubenskampf, wie jetzt auch Ernährung hier ein Glaubenskampf ist, als eine wissenschaftliche Diskussion oder wo man sagt, das ist meine Meinung, das ist deine Meinung. Wir können trotzdem noch zusammen einen Kaffee trinken oder ein Bier trinken und auch wenn wir verschiedene Meinungen haben, das ist wirklich ein Glaubenskampf mittlerweile bei vielen. Was ich bei Leuten sehe, die sich fluoridfrei die Zähne putzen oder sich pflegen, die Männer haben meistens eine hervorragende Mundhygiene. Erstaunlicherweise ist also da eher anders als sonst. Und Frauen, die fluoridfrei sind, haben tendenziell eine schlechtere Mundhygiene und eine schlechtere Ernährung. Warum auch immer. Das ist das Einzige, was ich erlebe.
Okay, verstehe. Sehr spannend.
Warum auch immer.
Was eine Geschichte nur spannender ist, gibt es genetische Entzündungsneigung aufgrund der Gene?
Ja, gibt es. Es gibt, also auch da ist natürlich vieles nicht verstanden, aber vieles auch schon klar. Es gibt verschiedene Entzündungsneigungen, kann man auch in dem Blut testen. Das wird in Grad 0, das ist das Beste, also neutral. Keine Kombination von entzündungsfördernden Genvarianten, sage ich mal, bis hin zu Grad 4, das sind dann sogenannte High-Responder, die ein vielfaches höheres Risiko haben zu Entzündungen. Bei uns ist das immer festgemacht an der Wahrscheinlichkeit, an Titanimplantaten Entzündungen zu bekommen. Wie wahrscheinlich ist das? Wie viel höher wahrscheinlich ist das? Und da gibt es Gentests, die ganz klar sind. Da können wir uns gleich ernähren, gleich verhalten, gleichen Lebenswandel haben, aber aufgrund der Genetik verschiedene Risiken haben. Und natürlich gibt es die erworbenen Thematiken, ja, oder die entwickelten Thematiken, Allergien und Ähnliches. Und wir sehen, umso mehr Entzündungen, Allergien oder Probleme ein Patient hat, umso wahrscheinlicher kriegt er auch neue weitere oder umso wahrscheinlicher ist er auch empfindlich auf zum Beispiel Füllungsmaterialien, die wir verwenden.
Ja, spannend.
Und das ist auch oft so, wenn man mit Patienten spricht, dann sagen, ja, hat das deine Mutter auch schon gehabt oder kennt ihr das aus der Familie? Dann sagen viele, ja, die hatte schon Rheuma, die hatte schon Diabetes, die hatte schon irgendwelche anderen Thematiken, Parodontitis. Und da sieht man häufig familiäre Häufung. Ne? Dementsprechend die Genetik kann man auch nachtesten. Oft reicht, aber oft ist auch schon das Fragen hilfreich oder zielführend.
Und dann konnte ich das natürlich bei mir berücksichtigen und konnte schon in eine gewisse Richtung lenken, wo ich sage, okay, da habe ich einen Nachteil gegenüber jemand, der da irgendwie anders aufgestellt ist.
Genau, wenn ich weiß, ich habe eine erhöhte Entzündungsneigung oder in der Familie gibt es viel Entzündung, viel Parodontitis, sollte ich halt vielleicht besonders vorsichtig oder sorgfältig sein bei der Pflege, damit ich eben diese Schwäche, ne, dass bei gleich starker Belastung bei mir schon Entzündung entsteht, beim anderen vielleicht noch nicht, da ist nicht noch irgendwie eben ja Stärke oder
Ich wurde neulich gefragt, weil ich gesagt habe, wir machen einen Podcast mit einem Zahnarzt, da wurde ich auf Bleaching angesprochen, das interessiert mich nur. Was ist deine Meinung über Bleaching? Ist es schädlich? Ab welcher Anzahl ist es schädlich? Was ist da so deine Antwort dazu?
Also generell kann man sagen, dass Zähne, wenn man älter wird, gelber werden. Man hat eine genetische Zahnfarbe, Veranlagung, und die Zähne werden, wenn man älter wird, gelber, weil von innen drin der Zahn verkalkt. Was da rankommt, das ist Sekundärdentin und Tertiärdentin, das ist sehr, sehr dunkel, bräunlich, das schimmert dann stärker durch. Und das, was wir als Zahn wahrnehmen, die Zahnkrone außen, das Weiße, Schöne, Helle, das wird abgerieben über die Jahrzehnte und Jahre. Das heißt, wenn ich jetzt die Zähne bleiche, werden die einfach nur noch einfach heller gemacht, so wie es früher vielleicht mal war. Und nach allem, was wir wissen, ist es nicht schädlich. Wenn ich es in einem Exzess betreibe, die Zähne irgendwann fast durchsichtig sind, dann werden sie auch dunkel sehr schnell, weil dann die dunkle Mundhülle durchschimmert. Das sollte man vielleicht nicht betreiben. Aber solange man es jetzt nicht übertreibt, kennen wir keine Schäden. Die Industrie vom Bleaching-Mittelherstellern sagt eher, dass die Zähne nachher stärker werden als vorher, weil da so viele Mineralien drin wären, dass es den Zähnen nachher besser gehen würde. Mag sein, halte ich aber eher für fragwürdig oder ist nicht sicher. Ja, also ich glaube, gut ist es nicht für die Zähne. Schlecht ist es wahrscheinlich
auch. Ja, ab wann wird, seit welchem Zeitpunkt wird gebleached?
Oh, das ist schon seit langen, langen Jahrhunderten und Jahrtausenden, glaube ich. Ja, also es gibt ja ganz alte Hausmittel wie Backpulver und Zitronensaft oder ähnliches und versuche, habe ja auch früher anmalen, ja, mit den Zähnen. Aber in China, in Japan wurden die Zähne früher schwarz gemacht, weil das schöner war. Ja, gab es auch bei den hochgestellten Damen. Aber das ist eine lange Geschichte. Gesunde weiße Zähne werden gesund und als jugendlich wahrgenommen und deswegen
okay. Oft ein Wunschtraum. Also das heißt, jeder, der bleachen möchte, ist jetzt ohne Hausmittelchen, sondern da gibt es natürlich wahrscheinlich auch unterschiedliche Qualitäten. Da kann man natürlich, aber es ist schon mal nicht schädlich. Und für jeder, der sagt, hey, meine Zähne sind für mich zu gelb, ich will das mal machen.
Warum nicht?
Warum nicht?
Genau. Solange es keine Löcher, also es gibt ein paar Sachen, sollte man sich untersuchen lassen beim Zahnarzt. Löcher sind, ob man was dagegen spricht oder wenn man Füllungen hat oder Kronen hat in der Front, wo man sehen würde, die werden nicht heller durchs Bleichen. Das heißt, wenn es dann dumm läuft, hat man auf einmal helle Zähne und eine gelbe Krone, die vorher gut aussah. Aber ansonsten für die Zähne selber ist es wahrscheinlich.
Ja. Florian, was sind deine 5 Quick Wins, die du unseren Zuhörern mitgeben willst, wo du sagst, hey, das definitiv, das sind Megatipps für deine Mundgesundheit. Diese Dinge würde ich dir raten.
5 Tipps. Also, das erste sind Zahnzwischenraum, bisschen Zahnseide. Ja, guck wirklich, dass der Bereich, der nicht durch Wange, Lippe, Zunge und Kauen gesäubert wird, dass der gesäubert wird, weil da hängt unglaublich viel Entzündungspotenzial drin. Verbesserungspotenzial. Zweite ist Vitamin D und Nährstoffe. Schaut, dass euer Körper gut regenerieren kann und gut vorankommt mit sich. Das dritte ist, wenn ihr zum Zahnarzt geht, das solltet ihr tun, ja, überlegt euch, hat der meine Philosophie, achtet ihr auf Gesundheit oder versteht er das, was ich möchte, vertraue ich ihm? Und ansonsten, esst so viele Süßigkeiten, wie ihr wollt für die Zähne, das ist egal, aber esst sie nicht so oft. Also esst gerne 1 Kilo Schokolade am Stück, aber nicht 2 Stunden lang 1 Stück Schokolade, weil das macht richtig schlimme Karies. Und das gleiche, letzter Tipp, esst nicht für die Zähne, nicht so viel Obst und trinkt nicht so viel Säfte, wenn am Stück, aber nicht dauernd einen Schluck Apfelschorle oder ähnliches, weil das auch immer wiederum die Zähne.
Da hat man so richtige Atmosphäre im Mund, die das einfach mega begünstigt.
Genau. Immer saures Milieu oder kariesfreundliches Milieu. Und das will man eigentlich ja nicht haben. Das heißt, 1 Kilo Schokolade, 5 Minuten ist wurscht für die Zähne, aber 100 Gramm in über 3 Stunden, richtig schlecht.
Mega. Wie oft sollte man zur professionellen Zahnreinigung gehen?
Jetzt muss man überlegen, Simon, geht es mir um das Zahnstein entfernen oder geht es mir darum, den Biofilm, also diese Bakterien, die in den Zahnfleischtaschen sind, zu entfernen?
Da merkt man, dass du gleich schon detaillierter drin bist, weil das macht nämlich auch nicht jeder Zahnarzt. Ja. Das war für mich auch neu. Das heißt, keine Ahnung, nimm jemand, der, also wie würdest du die Frage beantworten, wenn er sagt, ich will einfach lange möglichst gesund sein, was ist die Empfehlung?
Also ich würde 2 bis 4 Mal im Jahr zur Zahnreinigung gehen. Und zwar nicht Zähne entfernen, mit Salzstrahle abstrahlen lassen und alles stark abkratzen lassen mit scharfen Instrumenten, weil da kann man auch viel vom Zahn kaputt machen, wenn man da nicht aufpasst und wenn das keine wirkliche Fachkraft ist. Sondern das ist wirklich dieser Biofilm, das ist das, was wir in der Blumenvase haben, wenn man die Blumen nach 2 Wochen rausnimmt, diese Schmiere, man den 2 bis 4 Mal im Jahr, je nachdem, wie empfindlich ich bin, ob ich Taschen habe oder nicht, wie Entzündungsneigung ich habe, ja, wie entzündlich ich als Mensch bin, wenn ich das vermindern möchte oder möglichst gut verhindern will, dass da von dem Mundraum noch eine Belastung kommt, dann ist das so ein...
Spannend. Weil du bist jemand, der macht professionelle Zahnreinigung, deine Leute, nicht mit diesen, sondern mechanisch.
Genau.
Also welchen großen Hintergrund hat das?
Also es ist so, es gibt Ultraschall oder diesen Sandstrahler oder kann man es nennen, die haben auch Vorteile. Ja? Wenn ich viel Zahnstein habe, mit dem Ultraschall geht das gut weg oder auch in den Taschen. Wenn ich tiefe Taschen habe, kann ich auch mit dem Ultraschall gut reinigen, aber eben noch viel kaputt machen. Das heißt, ich finde, dass eine gut ausgebildete Fachkraft mit einer mechanischen, also mit Kratzern und ab und zu an einzelnen Stellen, wo es notwendig ist, mit eben Hilfsmitteln wie Ultraschall oder diesen Sandstrahler arbeiten, dass das schonender ist für die Zähne, dass es ein bisschen angenehmer ist, auch vom Geräuschpegel her. Zu Zeiten von Corona oder Infektionsthemen ist natürlich auch dieser Aerosole, der Wasserdampf, der sich entwickelt, oder diese Mischung aus Speichel, Blut im Zweifel und Wasser, auch jetzt nicht so gesund für den Patienten, der da sitzt, aber auch natürlich nicht für die Patienten, die nach ihm kommen. Das heißt, ich habe auch ein Infektionsrisiko für alle Beteiligten. Und wenn man es gut macht, ist es auch schonender für die.
Verstehe. Ich habe es als ultra angenehm empfunden und wie du sagst, es ist ja immer, man macht es, wenn man es schon immer so gemacht hat oder weil es bequem ist oder weil ich vielleicht unqualifizierteres Personal, keine Ahnung, ich weiß es nicht, braucht, aber es ist auf jeden Fall, so hat es den Anschein zumindest bei mir gehabt, dass du sagst, du brauchst jetzt da irgendwo schon die Kraft dazu.
Feinmotorik.
Die Feinmotorik, das Gefühl. und ist schon, sage ich mal, auf einem anderen Level. So hat sich zumindest angefühlt. Es war auf jeden Fall mega.
Es ist viel, viel anstrengender für den, der es macht, der es durchführt. Also es gibt Bereiche, da ist sind diese Hilfsmittel sehr, sehr gut, auch besser als die Hand. Aber in vielen Bereichen ist die Hand für mich das Nonplusultra.
Und ich meine, wenn du sagst, 2 bis 4 Mal pro Jahr, dann brauchst du nicht immer so Laborklette, sondern es braucht, ich sage es jetzt mal in meiner Sprache, sondern du hast ja gesunde, sage mal, Leben und Leben lassen, oder? Es geht ja nicht immer, dass das so desinfiziert ist.
Das meiste willst du im Mund ja behalten. Die meisten Bakterien sind ja gesund, gut für dich. Ja? Du willst vom Prinzip her diese schlechten, pathogenen Biofilm, diese pathogenen Bakterien, diese schädlichen Bakterien, die möchtest du im Zaum halten, damit die guten Bakterien, die auch dann eben wieder im Zaum halten oder der Körper mit seiner Immunabwehr nicht zu stark belastet ist.
Ja, verstehe.
Das ist eher ein Biofilm-Management als eine Zahnsteinentfernung.
Ja, ja. Also an alle, die zuhören, überleg, wann du das letzte Mal beim Zahnarzt warst. Und das ist ja genau dasselbe Milchmädchenrechnung. Du machst Rücklagen für dein Auto, du brauchst neue Reifen, du brauchst TÜV, du brauchst keine Ahnung. Mhm. Das ist im Prinzip wie hier. Dann ist alles ja sehr geplant, weil wo liegt so ein Zahn, also so eine professionelle Zahnreinigung? Wir sind jetzt hier in München, ist jetzt vielleicht anders wie andere
also
ist Regionen.
Die Frage, genau, also die Frage, wo bin ich? Die zweite Frage ist, wie lange dauert sie? Es gibt Zahnreinigungen, die dauern eine Viertelstunde, es gibt Zahnreinigungen, die dauern eine Stunde oder länger. Also man ist irgendwo im Bereich zwischen 150 und 350 Euro, je nach Versicherung, je nach Schwere, je nach Zahnanzahl und so weiter.
Ja. Auf alle Fälle, meine Vorstellung ist immer die, dass ich sage, wenn ich eines Tages, selbst wenn es erst in 20 Jahren ist und ich habe so eine OP, weil ich dusselig war und gesagt habe, ich gebe das Geld nicht aus und ich leide dann, selbst wenn es nur 2 Wochen sind, dann bist du ja an dem Punkt, wo ich sage, ich hätte, weiß Gott, welches Geld bezahlt, um dieses gerade, um diese Situation gerade zu vermeiden. Das ist ja immer, wenn die Notwendigkeit, wenn du sie wenden willst, dann wirst du auf einmal coachable und sagst, hätte ich doch. Aber das ist natürlich immer...
Ja, ja, hätte, würde, könnte nicht. Ne? Ja, ich versuche es mal dem Patienten so zu erzählen oder zu erklären, das Immunsystem ist so ein Weinfass. Ja? Und in dem Weinfass, das, die Größe ist Genetik, ja? Wie resilient bin ich, dann habe ich einen Zulauf und einen Ablauf. Der Zulauf sind alle Giftstoffe, aller Stress, der reinkommt von oben. Der Ablauf ist am Ende die Entgiftung. Ja? Auch das ist viel Genetik dabei. Oft, danke. Oft passieren Dinge wie eben neue Allergien oder neue, einmal auf eine Veränderung des Gesundheitszustandes, wenn dieses Weinfass überläuft. Also es kamen zu viele Gifte, Noxen hinein und es ging ziemlich Entgiftung raus. Und wenn man sich eben um die Entzündung kümmert, kann man sagen, ich kann den Zufluss kleiner machen und ich kann den Abfluss entstopfen. Und dann habe ich einfach etwas, was nicht überläuft, was entspannt laufen kann, was entspannt arbeiten kann und nicht so in Überregung ist. Also Parasympathikus, Sympathikus, Thematiken sind ja allseits bekannt, denke ich. Und das Zweite ist, was ich versuche zu erklären, chronische Entzündungen und Entzündungen sind wie ein Rucksack. Ich habe immer Steine drin. Mit jeder Entzündung lege ich Steine rein. Und klar, immer gewöhne ich mich daran. Ich merke das gar nicht mehr richtig. Aber jeder Stein, den man rausnimmt, und umso früher, umso besser, macht einem ja den Weg ein. Und das ist dieses Thema mit Vorsorge und Nachsorge. Wann ist man zugänglich für gute Ratschläge und wann nicht? Ja? Musste der Leidensdruck erst groß sein? Oder ist man so motiviert, dass man sagt, Mensch, ich nehme das proaktiv in die Hand, bevor es eben ein Problem ist? Dann sind ja, wie wir alle wissen, oft die Geldschrauben viel kleiner oder leichter, wenn man wartet, bis es knallt.
Absolut, absolut. Also für jeden, der langfristiger Denker ist und da gut drauf ist, der macht das, was er für richtig hält und fängt früh genug an. Mit welchen Ärzten arbeitest du hier gerne zusammen? Du hast ja schon gesagt, mit Heilpraktikern, anderen Ärzten, die vielleicht im Kopf haben oder was? Wie beantwortest du die Frage?
Also ich arbeite am liebsten mit Ärzten zusammen oder mit therapeutischen Kollegen, die zum einen den gesunden Menschenverstand behalten und keinen Dogmatismus an den Tag legen. Das ist am Ende, was du sagtest vorhin, dich auch so. Es gibt nicht nur den einzelnen einen richtigen Weg, weil wenn ich das glaube, habe ich vermutlich was übersehen. Aber ich muss überlegen, es gibt vermutlich auch mehr, als mir bekannt ist. Ja, wenn ich jetzt überlege, ich kann für einen Patienten, der zu mir kommt, ihn als Menschen einschätzen und sein Immunsystem einschätzen, dann denke ich mir, bin ich vielleicht ein bisschen vermessen, weil das kann vermutlich der Hausarzt, der ihn seit Jahren kennt, deutlich besser, wenn er sich dann mit dem Patienten beschäftigt. Das heißt, wir haben oft Umweltmediziner, mit denen ich gerne arbeite. Wir haben häufig aber auch Onkologen, also aus der Krebstherapie Ärzte, die sagen, Mensch, schaut mal auf die Zähne, schaut mal auf die Entzündungsthematiken. Es gibt Allgemeinärzte, Diabetologen, es gibt viele Heilpraktiker, es gibt aber auch Osteopathen, Physiotherapeuten, die sagen, Mensch, da ist irgendwas, da komme ich nicht voran oder ich habe eine Therapieblockade irgendwo. Und dann merken diese Kollegen oft, dass der Zahnarzt, wenn er denn diese chronischen Entzündungsherde, nenne ich es mal ganz, ganz unscharf, entfernt, dass auf einmal da der Zahnarzt dafür sorgt, dass man mit seiner eigenen Therapie weiterkommt und auf einmal eben nicht mehr so viele Widerstände hat. Und dann kommt die große Freude, ja, bei allen Beteiligten drei auf. Und insofern sind das Ärzte oder Therapeuten, die weiter denken als nur ihr eigenes Fachgebiet. Ne? Also ich schaue auch weiter, wenn es geht, als von Nasenspitze bis Kinnspitze und von Ohr bis Ohr. Und wenn man das bei den Kollegen sieht, dann macht das meist Freude und auch die Patienten sind eben vorgebildet, sind interessiert und auch kooperativ.
Ja, ja. Und wie man immer, ich denke mir immer, wenn du immer früh genug dran bist, dann sind ja diese Hürden, sind die Hürden kleiner. Und sehr sinnvoll, wenn die Ärzte nicht so Brandmauern aufbauen, sondern miteinander sprechen. Mhm. Man nimmt sich ja nichts weg. Oder das heißt, also dieser, boah, ja, wenn ich den jetzt da hinschicke, verdient jetzt der das, oder ich weiß nicht, wie das ist, aber es ist ja schön, wenn die Leute zusammenarbeiten und im Prinzip steht der Kunde im Vordergrund und jeder soll sein Geld verdienen, es ist in jedem Business gleich, aber natürlich.
Das Hauptthema sieht man bei uns, glaube ich, die Arbeit, weil die meisten Ärzte haben ja irgendwie neben den Patienten auch noch, jeder andere auch viel Papierkram und Verwaltungsthemen auf dem Tisch und die wenigsten Kollegen als auch Patienten danken einem den Aufwand, den man betreibt. Ich mache zum Beispiel so, bei jedem Patienten, der zu mir kommt von einem Arzt, den ich nicht komme oder mit dem ich nicht in Kontakt bin, habe ich einen Bericht, kostet mich eine halbe Stunde bis eine Stunde. Meistens kriege ich keine Rückmeldung von dem Arzt. Die sagen oft nicht mal Danke oder das interessiert mich oder Ähnliches. Das heißt, vermutlich sind bei den Kollegen, die schon ein bisschen mehr damit Erfahrung haben, irgendwann die Frustration so groß, dass sie einfach sagen, meine Scheuklappe, das kann ich behandeln, das nicht. Und deswegen kommt dann so große Freude auf, wenn man eben dann Kollegen findet. Oder auch bei denen kommt auch Freude auf, wenn die man dann wie finden wie mich. Man merkt, Mensch, da ist doch das Interesse dabei, im Allgemeinen die gesamte Gesamtgesundheit des Patienten ja, zu begünstigen, zu verstärken, zu verbessern und auch im Austausch zu gestalten.
Ja, ja. Ja, das ist dieser Aufwand, der betrieben wird, das ist ja wie überall, das ist teilweise gigantisch und ich denke mal, du hast auch viel Bürokratie, Dokumentation, das ist ja nicht, warum du Zahnarzt geworden bist.
Nee.
Hast du eine schöne Patientengeschichte, wo du sagst, wow, das ist wirklich dir bisher in Erinnerung geblieben, wo du sagst, wow, das war so ein tolles Erlebnis, wo du sagst, das freut dich bis heute am meisten?
Viele, also Gott sei Dank gibt es mehr schöne als schlechte Erinnerungen. Ist nicht lange her, das ist mir sehr im Kopf geblieben. So eine Patientin, die hatte seit langen Jahren Schmerzen in der Schulter. Hat auch ein bisschen Zahnthema, aber in der Schulter. Wir haben ja aus verschiedenen Gründen einen Zahn gezogen und sie hat gesagt, als der Zahn draußen war, Mensch, die Schulter ist wieder frei. Ich kann mich wieder bewegen. Ist nicht wie mit 14, ja, aber der Schmerz ist weg. Das hat sie in der OP, als der Zahn draußen mal gesäubert war, gemerkt. Und die kam danach und sagte, ein paar Wochen später, nachkontrolliert und alles, sagte, ach, das ist gar nicht so schlimm und die Schulter ist weiterhin schön und gut und freut sich. Und sie hat gesagt, sie hat einfach die Angst vom Zahnarzt zum großen Teil verloren, weil es nicht immer nur ist, ich gehe hin, es tut weh, ich zahle Geld und bedanke mich noch und komme wieder, sondern es war wirklich, es hat mir wirklich was Ganzes gebracht und auch die Angst, was nachher nicht so weh tat, wie befürchtet und wie sonst immer, war einfach für sie ein echtes schönes Erlebnis. Schön, relativ, aber ein besseres Erlebnis als erwartet und das hat ihr viel Angst genommen.
Wie hast du rausgefunden, dass das der Zahn war?
Wir haben den ziehen müssen, weil der entzündet war. Und ich hatte ja vorher gesagt, wenn man an diese, es gibt so Meridiane im Körper, wenn man aus der chinesischen Medizin denkt oder auch in der Zahnmedizin, gibt es so Zahn-Organ-Beziehungen. Ich habe mit denen inhaltlich meine Schwierigkeiten, weil ich verstehe nicht, warum es so ist. Ja, ich verstehe es einfach nicht. Aber ich sehe im Nachhinein häufiger, dass es durchaus stimmt. Ja, also retrospektiv kann ich sagen, ja, stimmt dieser Meridian. Aber ich kann es eben schlecht im Vorhinein sagen, wenn ich das mache, dann passiert das und das mit dir. Aber ich dachte, es kann sein, wenn wir den Zahn entfernen, dass das einen Einfluss auf die Schulter hat. Deswegen war sie ein bisschen drauf vorbereitet und die hatte das dann als der Zahn draußen, weil ich habe ihr, glaube ich, gar nicht gesagt, welcher Zahn das war. Sie hat gesagt, jetzt, Schulter merke ich. Ja? Auch da, Placebo oder auch nicht, man weiß es nicht, aber der Patienten geht es besser und gut.
Ja, verstehe. Und am Schluss kommt, der von wir ja auch akzeptieren, wer halt hat recht. Also es ist immer, ich denke mal, es wird jetzt gleich schockieren, dieses Buch vom Dr. Joe Dispenza, Du bist das Placebo, gibt es ja viele Placebo und Nocebo und das x-mal wiederholt. Und da gibt es beispielsweise war irgendwie das Betäubungsmittel aus und dann hat die einfach da was anderes reingefüllt und die haben das weitergemacht und das ist schon gigantisch, also was im Körper abgeht, das ist ja unerforscht Und trotzdem ist ja schön, also wenn du sagst, du heilst damit. Und ich war mal ja auf einem, ich habe Jugendarbeit gemacht und da ist jemand von einer Biene gestochen worden. Da habe ich meine Zahnpasta raus und habe gesagt, das ist eine, da ist sofort der Schmerz weg. Ich habe es dann drauf und die Biene, der Bienenstich war auf einmal schmerzfrei. Dann ist mir das egal, aber auf jeden Fall dieser Placebo, der fanden wir herzlich begrüßend.
Den nehme ich danken mit. Oder auch jeder Patient nimmt den Gedanken mit. Klar, schön ist natürlich, wenn man noch erklären kann, warum es so ist. Und auch
ja, also besser du bist Wissenschaftler bleibt. Einfach, ja.
Aber ganz klar, also immer das Gleiche. Wenn ich an eine Heilung glaube, habe ich ein Vertrauensverhältnis zum Arzt habe, jetzt auch mannigfaltige Untersuchungen zu, ganz, ganz viele Studien, die Ergebnisse sind besser. Ja? Und das heißt, natürlich ist der Mensch, der vor allem als Patient ist, nicht eine Maschine und ich wechsle den Zahnrad aus, sondern es ist komplexer. Und du sagst es, der Glaube muss dabei sein, ja. Die Überzeugung muss dabei sein, das hilft alles. Wenn ich dann nur Unfug treibe, wird das nicht nachhalten. Aber ohne die Mitarbeiter und ohne die Einwilligung, auch die emotionale Einwilligung des Patienten, hat man schlechtere Ergebnisse.
Da käme ja schon dann drauf, dass du sagst, dass du ja zu deinen Patienten einen guten Draht haben darfst, damit dieser Placebo auch mit eingeladen wird, weil wenn du zu gesetzt im Fall als Kotzbrocken empfunden wirst, sei ob es richtig ist oder falsch, kann ja einen Impact drauf haben. Ist es selbst in der Schule so? Also gibt es welche, die haben in Mathe eine 5, kriegen einen anderen Lehrer, hat eine 1. Deswegen ist ja das auch für dich ein sehr wichtiger Punkt, diese menschliche Komponente zu spielen, wo du sagst, hey, ich sehe meinen Patienten, ich nehme den wahr und ich versuche.
Du brauchst auch die Zeit. Ja? Und wenn du merkst, oder wenn der Patient merkt, das Vertrauensverhältnis findet nicht statt oder ich habe kein gutes Gefühl, dann lass das sein. Ja, also ohne das gute Bauchgefühl, das ist das Richtige, was ich tue, immer Fragen, Zweifel und Ängste, aber man sagt, ohne das Bauchgefühl, man sagt, das ist jetzt richtig, dann sollte man keine Behandlung machen, sollte man kein Auto kaufen, sollte man kein Essen bestellen. Das eigene Bauchgefühl ist essentiell.
Ja.
Natürlich ist es einfach, das Bauchgefühl positiv zu beeinflussen, wenn man den Patienten wahrnimmt, wenn man merkt, wie es ihm geht, wenn man sich Zeit nimmt für ihn und nicht als Halbgott in Weiß reinmarschiert, sagt, jetzt bekommst du heute Behandlung 2B15 und du sagst nicht mal guten Tag und auf Wiedersehen und bist wieder weg. Ja, das ist selbstverständlich schlechter.
Florian, ich habe nur ein paar kurze Fragen für dich zum Abschluss. Und zwar, du darfst jeweils antworten, was du oder die Frage einfach beantworten. Also, erstens, elektrische oder Handzahnbürste?
Elektrisch kann man weniger falsch machen, Hand geht aber auch. Ich putze mit der Hand, die elektrische kitzelt meine Lippen zu stark, ich kann das nicht.
Okay. Zweitens, Zahnseide oder Interdentalbürsten?
Ideal beides. Interdentalbürsten sind wichtiger.
Dein persönlicher Halleluja-Moment als Zahnarzt, den haben wir vorher gehabt, was dich am meisten begeistert, nachhaltig ist, war das mit der Schulter.
Ja.
Was überrascht Patienten am meisten?
Dass OPs, auch wenn sie lange dauern, nicht schlimm sind und man nachher doch weniger Schmerzen hat als befürchtet.
Eine Sache, die du nie im Mund haben willst?
Tote Zähne.
Lieblingszahnpasta?
Und Amalgam.
Oder Amalgam, okay. Lieblingszahnpasta?
Habe ich nicht. Ich wechsle durch.
Wie oft putzt du selbst?
Zweimal am Tag.
Sauna, ja oder nein für Entgiftung?
Immer gerne, meine Frau mag es nur nicht.
Was würdest du jemandem sagen, der skeptisch ist?
Denke nach und lies ein bisschen.
Der größte Fehler in der Zahnmedizin?
Löcher stopfen.
Wenn du eines...
Das als Sinnzweck zu erleben.
Wenn du eine Sache ändern könntest, welche wäre das?
Weltfrieden.
Hast du selbst eine Halleluja-Sauna? Noch nicht.
Noch nicht.
Der ist frech. Was würde Hippokrates zu deiner Arbeit sagen?
Er würde sich freuen.
Warum?
Weil es darum geht, den Menschen möglichst viel Gutes zu tun.
Ein Wort, das deine Arbeit am besten beschreibt?
Leidenschaft.
Was wünschst du jedem Patienten?
Einen gesunden Menschenverstand.
Lieber Florian, herzlichen Dank. Wir sind am Ende von unserem Podcast angelangt. Wenn du in einem Satz zusammenfassen müsstest, was du deinen Patienten mitgeben willst, was wäre das?
Kümmert euch um eure Entzündung. Chronisch, still, schmerzhaft, egal was.
Sehr schön. Florian, du bist jemand, der ganzheitlich denkt. Hat richtig Spaß gemacht, weil ich finde es deshalb so spannend, weil es ist halt ein Muss für jeden. Du musst auf Toilette, du musst aber in deinen Mund reinschauen und du musst dich damit beschäftigen, weil jeder, der es aufschiebt, hat irgendwann ein Riesenproblem und jeder, der es vernachlässigt hat, hat immer Probleme. Und schließlich, wenn du Eltern bist, dann hast du eine Vorbildfunktion. Und freut mich sehr, dass wir da ein bisschen eintauchen haben können und gratuliere jedem Kunden oder Patienten, der bei dir ist, beziehungsweise generell beim Zahnarzt ist der, dem die Leidenschaft da so wichtig ist und ich finde es sehr cool, dass du dein Vater das schon gemacht hat, weil ich glaube, da ist so Wir haben neulich auch mit dem Notar das Gleiche gesprochen. Was haben deine Eltern gemacht? Und das Spannende ist, die waren auch Notar. Und das ist so ein Notargehen oder ein Zahnmedizinergehen. Und da hat man einfach eine Fähigkeit dafür. Und Fähigkeit ist das eine und die Begeisterung ist das andere. Und wer bei so einem Zahnarzt ist, denke ich, das ist eine sehr, sehr gute Voraussetzung.
Simon, danke für dein Interesse.
Vielen Dank. Bis bald, Florian.
Gerne.
Das war's mit dieser Folge vom Halleluja-Podcast. Wir hören uns nächste Woche.